Reingehört, ein Podcast der VRM. Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Nachmittag im Odenwald. Du fährst von der Arbeit zurück, pendelst, holst die Kinder von der Schule ab und plötzlich Stillstand. Die Zellerbrücke bei Bad König im Odenwald ist gesperrt. Komplett. Kein Auto, kein LKW, keine Rettungsdienste. Seit Ende April ist das Nadelöhr der B45 über die Mümling dicht. Der Grund? Tiefe Risse im Beton, Schäden an der Statik. Einsturzgefahr. Erst war nur die Straße betroffen, dann Mitte Mai auch der Bahnverkehr. Die Strecke ist seitdem lahmgelegt. Ein ganzer Abschnitt im südlichen Odenwald förmlich abgeschnitten. Die Folgen? Rund 15.000 Kraftfahrzeuge müssen sich andere Wege suchen. Massive Umleitungen, kilometerlange Staus, existenzbedrohte Betriebe. Die Industrie- und Handelskammer schlägt Alarm. Von 20.000 Euro Umsatzverlust pro Woche sprechen einige Unternehmen. Und die Menschen hier, die müssen zusehen, wie der Alltag über Umwege zerbröselt, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum soll's heute gehen. Es heißt mal wieder, wir haben reingehört. Gude, mein Name ist Puja Kasasi, ich bin Volontär der VRM. Und mein Gast ist heute Sandra Bräunig, Redakteurin des Odenwälder Echo. Sandra hat die Geschehnisse rund um die Zellerbrücke von Beginn an journalistisch mit ihrer Redaktion begleitet. Sie kennt die Entwicklungen und Stimmen vor Ort. Sandra, erzähl uns mal, wann wurde die Brücke denn überhaupt genau gesperrt?
Ja, das war am 29. April. Und wir erinnern uns alle sehr gut daran, weil im Odenwald das absolute Chaos ausbrach. Vorangegangen war eigentlich eine ganz simple Sonderprüfung, die bestimmte Brücken häufiger haben, zumindest einmal im Jahr. Und am Montag stellten die Experten fest, dass es so schwere Schäden gibt an der Brücke, dass sie einen Tag später komplett gesperrt wurde.
Was haben die Experten da festgestellt?
Also dazu muss man erstmal sagen, es geht auch um die Art der Brücke. Das heißt, ja, längeres Wort, Spannbeton-Hohlkastenbrücke, die aus dem Jahr 1961. Das heißt, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Und sie haben dann festgestellt, dass es 3 Meter lange Risse gab, die bis zu 4 Millimeter breit waren. Und was dann folgte, sind Bohrkernprüfungen, die sie vorgenommen haben. Und da sind ihnen wirklich die Bohrkerne in der Hand zerbröselt. Und dann war klar, wir müssen die Brücke sofort sperren.
In der Hand zerbröselt, das hört sich sehr dramatisch an. Die Brücke wurde gesperrt und das hatte Riesenauswirkungen auf die Region. Auf Pendler, auf Gewerbende Treibende, die Politik musste reagieren. Versuchen wir das Ganze so ein bisschen durchzudeklinieren. Erst die Pendler vielleicht. Welche Auswirkungen hatte das für Sie, für Autofahrer, für Bahnfahrer? Was kam auf die Leute zu?
Ja, vor allen Dingen brauchte man viel, viel Geduld. Und ein bisschen Ortskenntnisse waren auch sehr hilfreich, zumindest was die Umleitung betrifft. Wer die offizielle Umleitung genommen hat, musste in Kauf nehmen, jeden Tag pro Fahrt ungefähr 20 Kilometer extra aufs Tacho zu packen. Das bedeutet im Odenwald, wenn man noch ein paar LKW vor sich hat, auf jeden Fall so eine halbe Stunde, ganz sicher, braucht es dann mehr, um von Bad König rüber über die gesperrte Brücke nach Michelstadt oder Erbach zu kommen, zum Beispiel. Und ganz katastrophal und wirklich ein nächster Einschritt war wirklich die Sperrung der Bahn am 14. Mai. Da sind die Leute auf dem Weg nach Hause gebeten worden, den Zug zu verlassen, weil der Zug einfach sofort, auch wie die Brücke, sofort gesperrt worden ist. Und das hat sich bis heute nicht wirklich reguliert. Es gibt einen Schienenersatzverkehr und der braucht auf jeden Fall auch eine halbe Stunde länger, als man für die Bahn bräuchte. Das heißt, viele Leute müssen sich ganz schön umstellen.
Ja, nicht nur die Pendler müssen sich umstellen, Autofahrer, Bahnreisende, sondern auch die Betriebe, die davon betroffen sind. Kleine Betriebe, aber auch größere Betriebe. Das heißt, die Brückensperrung hat auch Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Wie siehst du das?
Du hast es ja schon gesagt, von der IHK gab es eine Umfrage. Da haben ungefähr 2.400 Betriebe teilgenommen. Und 3/4 der Betriebe haben gesagt, dass sie von der Sperrung auf jeden Fall beeinträchtigt sind. Und diese 20.000 Euro in der Woche, die sie Verlust haben, das ist jetzt kein Durchschnittswert, das ist der Höchstwert. Aber wirklich, wenn man überlegt, es betrifft alle Betriebe. Vom kleinen Feinkostladen in Bad König. Es betrifft auch den Möbelkämpf in Zell, der nicht mehr so oft besucht wird. Ganz zu schweigen auch Volksfeste, die wir haben, wo die Befürchtung ist, dass sich einfach jetzt niemand mehr traut, in den Odenwald zu kommen, weil bekannt ist, dass diese Brücke gesperrt ist, die einfach wirklich die Lebensader des Odenwaldes ist.
Das heißt aber auch, es musste reagiert werden. Es musste schnell reagiert werden, seitens Politik, seitens Behörden. Kannst du uns da mitnehmen? Was ist da passiert? Was für konkrete Maßnahmen wurden unmittelbar nach der Brückensperrung angepackt?
Ja, es war ein bisschen frappierend, wie es anlief, weil selbst Hessen Mobil, die zuständige Behörde für die Bundesstraße und die Brücke, war gefühlt etwas auch überfordert über diese Ereignisse, die sich überschlagen haben. Das heißt, innerhalb von weniger Stunden musste ein Schienenersatzverkehr organisiert werden, um die Strecke rum. Die Schilder für die Umleitung waren noch nicht gedruckt oder beauftragt. Das dauerte mehr leicht eine ganze Woche, bis die Schilder überhaupt alle richtig standen. Das war das Erste. Und die Politik hat dann aber sehr schnell reagiert, weil sie wussten, dass diese Brücke für den Odenwald zu wichtig ist und dass wirklich ganze Wirtschaftszweige daran hängen. Und ein ganzer Landkreis wirklich existenziell davon betroffen ist. Und man darf nicht vergessen, der Odenwaldkreis ist der einzige in Hessen, der keine Autobahnanbindung hat. Das heißt, diese Bundesstraße war wirklich das Nadelöhr, ohne die geht oder ging einfach gar nichts.
Du hast einen Betrieb genannt, Möbelkämpf, ist ja eines der größeren Betriebe dort, die davon betroffen sind. Es sind aber auch kleinere Betriebe, die davon betroffen sind. Andere Medien waren vor Ort gewesen, also der mediale Trubel war riesig. Was für Versprechungen hat die Politik denn gemacht? Wie soll's weitergehen? Wie kann es weitergehen?
Also da können wir ganz froh sein. Da haben wir wirklich sehr gute Lokalpolitiker, die sich da gleich ins Zeug geworfen haben. Und dass sogar der hessische Verkehrsminister Mansouri bei uns vor Ort war an der Brücke, um bekannt zu geben, wann der Abrisstermin stattfinden wird. Das war natürlich sehr symbolisch, auch dass er uns im kleinen Odenwald besucht hat. Aber damit wurde auch vermittelt, dass wirklich diese Brücke nicht wie zuerst befürchtet erst in 4 Jahren wieder neu gebaut sein wird, sondern bestenfalls, dass alles in 2 Jahren umgesetzt werden soll. Das heißt, da hat man schon gemerkt, also auch von der Bundespolitik bis zur Landespolitik bis hier runter bei uns in den Odenwaldkreis waren die politischen Akteure überaus bemüht und haben auch mächtig Druck gemacht. Und das hat ja am Ende auch was bewirkt.
Wann ist nochmal die Sprengung?
Also so genau ein Datum gibt es noch nicht. Es soll in der ersten Augustwoche zu der Sprengung kommen. Aber das kann sich auch noch ein paar Tage nach hinten verschieben. Aber so die erste bis spätestens zweite Augustwoche soll das umgesetzt werden.
Damit sind ja oft auch gewisse Auflagen verbunden, die, ja, wir sind in Deutschland, erfüllt werden müssen. Umweltauflagen, Artenschutzauflagen spielen dabei eine Rolle. Also da sind Bedingungen, die müssen einfach erfüllt werden. Kannst du da ein bisschen ausholen? Was genau muss da alles erfüllt werden?
Also im Detail kann ich jetzt nicht aufzählen, was es alles braucht. Aber wir wissen, gerade was den Bereich Artenschutz betrifft, ist Deutschland, sagen wir mal, ja, schon sehr penibel. Das heißt, die Maßnahmen laufen schon seit Anfang des Monats, wird also auch kartografiert, welche Tiere es da gibt. Die Mümmling fließt auch unter der Brücke entlang. Dort gibt es auch geschützte Tierarten, die berücksichtigt werden müssen. Das wird alles momentan auch aufgenommen und dokumentiert. Zum Beispiel muss festgestellt werden, ob es die Haselmaus dort gibt. Die Haselmaus ist auf jeden Fall geschützt und es muss sich jetzt herausstellen, ob dieses Tier dort zu finden ist und je nachdem, wie die Ergebnisse sind, wird dann weiterverfahren. Ähnlich ist es mit Pflanzen, geschützten Pflanzen. Es mussten Bäume gefällt werden für die Arbeiten an der Brücke. Die werden wieder neu gepflanzt. Also alles, was jetzt verändert wird, soll auch wieder renaturiert werden. Aber diese Maßnahmen laufen noch. Also wir können auch nicht wissen, welche Tierarten dort gefunden worden sind. Und dann wird natürlich die Maßnahme daraufhin angepasst.
Versuchen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen auf eine hessenweite oder bundesweite Ebene zu hieven. Der Fall Klingt so zumindest relativ typisch. Da ist eine marode Brücke, die es gibt in Hessen. Die ist sehr sanierungsbedürftig. Und wenn sie nicht mehr saniert werden kann, dann muss sie wie in diesem Fall abgerissen werden. Ich meine, es gibt bundesweit Brücken in ähnlichem Zustand. Siehst du da einen gewissen Trend?
Ich weiß nicht, ob man das Trend nennen kann. Das ist sehr euphemistisch. Ich würde einfach sagen, es ist eine Dokumentation eines Komplettversagens, wenn man es genau nimmt. Wir haben jetzt ungefähr deutschlandweit so zwischen 4.000 und 6.000 Brücken, die dringend sanierungsbedürftig sind. Selbst im Odenwaldkreis gibt es 6 Brücken, die auf jeden Fall saniert bzw. auch neu gebaut werden müssen. Und es ist ja kein Einzelfall. Ja? Das heißt, schauen wir uns mal die Gründe an. Ich meine, im Endeffekt, wir wissen es doch. Ja, da geht es um Kostenreduktion. Ja, da geht es darum, dass das Geld jetzt für andere Projekte eingesetzt wird. Das heißt, die Priorisierung ist nicht da. Dann diese langen Genehmigungsverfahren, das zieht alles in die Länge. Und letzten Endes fehlen auch die Fachkräfte, um das umzusetzen.
Und das ist wohl auch der Grund, warum man wohl erst bei akuter Gefahr reagieren kann. Das sagt viel über die Infrastruktur in Deutschland aus, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, was auch bekannt ist, es wird oft zu spät bemerkt, in welchem Zustand die Brücken sind. Die Statistik sagt es auch, dass die Brücken vom Plan her, es gibt ja dann bestimmte Pläne, die auch von der Bundesregierung aufgesetzt werden, wo genau steht, welche Brücke sanierungsbedürftig ist und welche Brücke wann dran ist. Und es ist einfach unglaublich, dass der Zustand der Brücken wesentlich besser eingeschätzt wurde, als es dann wirklich ist. Und wenn man etwas feststellt wie an der Zellerbrücke, dann muss sofort gehandelt werden. Und damit ist der Odenwald kein Einzelfall.
Wie wollt ihr jetzt als Redaktion in den nächsten Wochen die Brücke weiter journalistisch begleiten? Ich denke, die Sprengung ist so der nächste terminliche Eckpfeiler für euch. Da kommt ja einiges auch auf euch zu wahrscheinlich.
Oh ja, da werden wir, glaube ich, uns nicht beschweren können über zu wenig Themen. Ich vermute auch, dass die Sprengung wirklich auch ein kleiner Show-Act werden wird. Also ich bin gespannt, wie viele Leute an diesem Tag da auftauchen werden an der Zeller Brücke. Dann haben wir anderes Verkehrschaos aus anderem Grund. Aber das wird auf jeden Fall auch deutschlandweit von den Medien aufgegriffen werden. Da bin ich ganz sicher. Aber es gibt natürlich noch so viel, worüber berichtet werden kann, gerade in den nächsten Wochen gibt es so viele Termine, die eingehalten werden müssen. Da geht es auch um den Beginn der Abrissarbeiten. Es geht auch parallel darum, wie weit die Gleise durch die Sprengung auch beschädigt werden, weil im besten Falle könnte nach dem Ende der hessischen Sommerferien die Bahn auch wieder fahren. Das heißt, es kommt jetzt ein Termin nach dem anderen und wer weiß, ich meine, das geht ja noch weiter. Wir haben ja den Bautermin noch nicht mal anvisiert, aber es ist möglich, dass sogar 2025 noch mit dem Neubau begonnen wird. Das heißt, es bleibt spannend.
Und was das kosten wird, weiß man auch noch nicht, gell?
Nein, mit den Zahlen halten sich auf jeden Fall bedeckt. Also bekannt ist, dass allein diese Vorarbeiten, diese Abrissarbeiten schon auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich sind. Ja, und das ist schon mal ein Pappenstiel. Aber es zahlt der Bund. Wir haben ja dieses Sondervermögen, dafür ist es da. Und der Odenwaldkreis, der nutzt es jetzt auch.
Sehr gut. Ich meine, am Ende kommt es ja auch vor allem den Pendlern zugute, den Betrieben. Von daher 11:55 würde ich sagen. Und damit kämen wir auch zum Ende unseres Podcasts.
Auch von mir noch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben, mehr darüber zu erfahren, schauen Sie doch einfach bei Echo Online. Und dann erfahren Sie noch mehr zu dem Thema.
Ja, danke dir, Sandra, dass du heute bei mir in Darmstadt warst. In den Shownotes findet ihr, wie Sandra es eben gesagt hat, alle Artikel zur Zeller Brücke, die das Odenwälder Echo dazu geschrieben hat. Abonniert doch gerne auch unseren Podcast und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Mitteilung, wenn es wieder heißt, wir haben reingehört. Bis demnächst.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.